Werner, danke für die Einladung mit dem Thema schon. Genau, das habe ich heute mitgebracht, die Frage oder die Aussage, angenommen, du bist nicht angenommen. Das ist ja so eine Art Sprichwort. Also nehmen wir mal an, du bist abgelehnt. Hast du sowas schon mal erlebt? Kennst du dieses Gefühl, abgelehnt zu sein und nicht dazuzugehören? So am Rand stehen, nur weil man nicht so schlau ist oder so schön oder so reich oder so redegewandt wie die anderen eben. Abgelehnt, weil ich auch vielleicht eine andere Meinung habe oder anders empfinde als mein Umfeld. Neulich habe ich eine Grafik wiedergefunden, die mir mein Lehrer mal vor vielen Jahren gegeben hat. Er sagte mir, denk über das Leben nach. Wie denkst du? Hat mir diese Grafik gegeben. Seht ihr die jetzt? Nee, dieses kleine Bild mit den vier Kästchen. Das brauchen wir jetzt. Genau. Er sagte, wie siehst du die Welt? Wo würdest du jetzt dein Kreuzchen machen in diesen vier Kästchen? Also da sind immer Plus, Minus und das erste Zeichen, das bin ich und das zweite Zeichen ist mein Gegenüber. Also in dem ersten Feld ohne links, oben links müsste dann heißen, ich bin okay, aber der andere, der ist nicht okay. Das zweite Feld heißt dann entsprechend, ich bin nicht okay, aber der andere, der ist okay. Und da merken wir schon den Unterschied. Im ersten Feld, da denke ich, ja, stimmt schon, ich bin ein bisschen mehr okay als die anderen. Wie die alle Auto fahren oder was die immer raushauen, was die für Musik hören. Nee, also wirklich, ich bin okay, die anderen eher nicht. Und dann gibt es aber auch die Kehrseite, ich bin nicht okay, das heißt, wenn ich doch ein bisschen so wäre wie die anderen, wenn ich so gut reden könnte, wenn ich so schlau wäre, so reich wäre, also ich bin nicht okay, aber die anderen, ja, die. Und dann haben wir unten links ein Feld, ich bin nicht okay und die anderen sind auch nicht okay. Da sind wir verloren. Das sind die Depressiven. Also wenn ich schon nicht kann, die anderen können auch nicht, also wir können einpacken. Und dann gibt es noch eine Einstellung im Leben, ich bin okay und die anderen sind eben auch okay. Und mein Lehrer sagt, wie denkst du, wie gehst du durch die Welt? Wie siehst du die Welt, dich selber und andere? Und ich wollte euch das mal zeigen, wo würdest du denn dein Kreuzchen machen? Was für eine Grundhaltung hast du in deinem Leben? Manchmal nehmen wir uns selbst nicht an, ich bin nicht okay. Und stellen uns unter andere, weil wir vielleicht uns selbst für langweilig oder für untalentiert halten. Lass das lieber die anderen machen, ich kann das nicht so gut wie die anderen. Angenommen, du bist nicht angenommen. Ich glaube, es geht zuerst in unserer Denke los. Angenommen, du bist nicht angenommen, das passiert zuerst in unserem Kopf. Vor einiger Zeit, das war noch im Harz, da bin ich mit dem Auto unterwegs gewesen und habe eine Auszubildende, also eine, ja, 16,5 Jahre, ein junges Mädchen, machte eine Lehre, die habe ich mitgenommen im Auto und dann erzählte sie, strenges Elternhaus, als sie noch keine 16 war, ja, da dürfte sie sich nicht alleine mit Jungs treffen. 2024 war das. Also, strenges Elternhaus, sie dürfte sich nicht mit Jungs treffen. Jetzt war sie 16,5. Könnt ihr euch vorstellen? Sie hatte einen jungen Mann kennengelernt und sie haben sich verabredet, immer öfter. Und nach einer Weile haben sich das erste Mal geküsst. Es war für die beiden das erste Mal zusammen und für das Mädchen das erste Mal im Leben. Könnt ihr euch vorstellen, die Situation? Und die Tochter, also das Mädchen, hätte so gerne mit ihren Eltern darüber geredet. Da spielten so viele Gefühle eine Rolle. Und sie hätte ihnen das gerne erzählt, aber sie hat sich nicht getraut, es zu Hause zu erzählen, weil sie wusste, dass ihre Eltern schimpfen und es bestimmt verbieten. Angenommen, du bist nicht angenommen, wie du dich fühlst, so mit 16 und Schmetterlingen im Bauch, können wir uns ja vorstellen. Im letzten Jahr auch, da ist eine Bekannte von mir zum ersten Mal Oma geworden. Kennt ihr so? Vielleicht einige von euch. Erste Mal Oma, ja? Ein süßer kleiner Emil wurde geboren. Die Eltern Michaela und Julius waren super glücklich, kleiner Emil. Jetzt nochmal zurück in der Woche vor der Geburt, ja, bevor Emil da war. Da geht Michaela, die Tochter, nochmal zu meiner Bekannten hin, also zu ihrer Mutter. Und sie unterhielten sich über dies und das. Auf einmal meinte die Tochter: Mama, es gibt nicht nur Julius. Also Julius war der zukünftige Vater. Es gibt nicht nur Julius. Und meine Bekannte schaut sie an, fragend. Und dann sagt die Tochter: Es gibt noch eine Frau in meinem Leben. Es gibt noch eine Frau in meinem Leben. Wie hättest du reagiert? Die Mutter sitzt da, die Tochter, hochschwanger, verheiratet mit Julius, glückliche Eltern, und sie sagt: Es gibt noch eine Frau in meinem Leben. Was hättest du geantwortet? Könnt ihr ja mal drüber nachdenken. Angenommen, deine Kinder kommen zu euch und die haben andere Gefühle, die haben eine andere Haltung als du. Würden sie dir das sagen? Oder wir als Gemeinde, wir haben ja jetzt am Montag wieder bei Herzigers Hauskreis, würden wir das im Hauskreis besprechen können, wo wir ganz anders sind und denken? Haben wir so eine Gesprächskultur, wo wir alles aussprechen und mit allem uns öffnen können? Ich würde gerne heute etwas von Jesus lernen in dieser Frage. Davon, wie er mit Menschen umgegangen ist, die natürlich auch in seinem Umfeld abgelehnt waren. Nicht akzeptiert, verurteilt oder ausgestoßen waren. Und ich möchte da einen Text mit euch lesen, heute in Johannes 8, wer das mit aufschlagen will. Johannes 8, Abvers 1. Habt ihr bestimmt schon ein paar Mal gelesen. Ich lese nur ein paar Verse, den Rest lest gerne mal heute Nachmittag. Johannes Evangelium, Kapitel 8, Abvers 1. Jesus ging zum Ölberg zurück. Doch schon früh am Morgen war er wieder im Tempel. Bald hatte sich eine Menschenmenge um ihn herum versammelt und er setzte sich und lehrte sie. Während er sprach, brachten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau herein, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte. Meister, sagten sie zu Jesus, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Nach dem Gesetz Moses muss sie gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Jesus und die Ehebrecherin, haben wir schon ganz viele Predigten gehört. Was war geschehen? Frühmorgens, es dämmerte gerade, ein heftiger Tumult im Haus dieser Frau. Eine Gruppe von moralisch Fehlerfreien lag schon auf der Lauer. Es klingt wie inszeniert, diese Geschichte. In Vers 6 heißt es, in dem Kapitel 8, In Vers 6 heißt es, damit wollten sie ihn, also Jesus, zu einer Aussage verleiten, die sie gegen ihn verwenden konnten. Jetzt hatten die Fehlerfreien zugepackt. Sie standen um das Bett herum, rissen die Decke weg, erwischt beim Ehebruch. Das bedeutete damals Tod durch Steinigung. Und sie waren erfüllt mit Freude darüber, dass ihr Plan aufgegangen war. Es ist wie oft im Leben, niemand ist in seinem Urteil so unerbittlich, so hart wie derjenige, der an sich selbst hohe Maßstäbe legt. Pharisäer, hohe Maßstäbe. Wer hart gegen sich selbst ist, fordert auch Bestrafung und rächt sich vielleicht damit auch für den Verzicht, den er selbst ein Leben lang geleistet hat. Die Frau konnte sich gerade noch etwas überziehen und schon zerrten sie sie aus dem Haus, schleiften ihn durch die halbe Stadt, den Berg hinauf zum Tempel und dort wurde sie vorgeführt, der Bibeltext sagt, in die Mitte gestellt. Im Tempel waren schon viele Menschen und die Aufregung war groß. Jeder wollte einen Blick erhaschen, starten auf das Treiben. Jesus sollte nun das Urteil sprechen. Und interessant ist, dass niemand fragte, wie es jetzt dazu gekommen war. Keiner interessierte sich für diese Frau irgendwie. Wo war eigentlich der Ehemann, könnte man fragen. Was war die Vorgeschichte? Wo war der Mann, der im Bett mit ihr erwischt worden war? Der tauchte auch nicht auf. Keiner interessierte sich dafür. Eigentlich war klar, im Ehebruch ertappt, das musste sie mit ihrem Leben bezahlen. Angenommen, du bist eben nicht angenommen. Was kann ich davon Jesus lernen? Zwei kurze Gedanken. Das Erste, was bei Jesus dort auffällt in dieser Geschichte ist, dass er eine Brücke baut. Also die Frau stand ja in der glotzenden Menge, angeklagt und verurteilt von Menschen, die eben besser waren als sie. Und mit Spannung erwartete jetzt die Masse, wie Jesus entscheidet. Meister, was sagst du? Wenn du jetzt damals dabei gewesen wärst, ja, wir machen jetzt mal so einen Sitzkreis, du wärst jetzt dabei gewesen, hättest du eine Antwort auf diese Frage der Menge gehabt? Was sagst du? Sie ist beim Ehebruch ertappt. Mose sagt, sie muss gesteinigt werden. Was sagst du? Was sagst du denn, wenn du in der Gegenwart bist von Menschen, die man in die Mitte stellt? Vielleicht die verhöhnt werden, verlacht, gemobbt, gehänselt oder verurteilt, geprügelt. Sie stehen in der Mitte und du stehst mit dabei. Wie verhältst du dich dann? Wenn andere an den Pranger gestellt werden, mit Worten und Gedanken abgeurteilt werden, wie verhältst du dich dann? Weggucken könnte man meinen, oder? Weitergehen. Oder ich könnte auch mitschreien, kreuzige ihn, tötet sie. Könnte anfangen, Steine zu schmeißen. Was machst du, wenn Leute in die Mitte gedrängt werden? Was macht Jesus? Wir wollen heute was von ihm lernen. Er fängt an, mit dem Finger in den Sand zu schreiben. Das ist natürlich eine coole Geste. Ich finde es immer sehr beruhigend, wenn alle aufgeregt sind und einer hat die Ruhe weg und schreibt mit dem Finger in den Sand. Johannes berichtet nicht, was er da in den Sand schreibt. Das wäre immer super interessant. Ellen White deutet das und sagt, dass er die Sünden der anderen Leute alle aufschreibt. Alle die Ankläger, die jetzt da mit dem Finger auf die Frau zeigen, da fängt er an, die Sünden in den Sand zu schreiben. Steht nicht in der Bibel, aber vielleicht ist das eine Idee. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten, die lassen einfach nicht locker. Sie wollen das Urteil, darum geht es ja. Sie wollen, dass er das Urteil spricht. Und dann steht Jesus plötzlich auf und es wird sehr still. Und dann sagt er diese berühmten Worte, wer von euch, ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Bäm, könnte man sagen, ja? Jesus, so ist er. Wie so oft, ganz unerwartet, voller Vollmacht und Weisheit und Liebe, haut er da diesen Satz raus. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das heißt ja übersetzt, wer sündig ist, der werfe eben nicht. Das hatte gesessen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten das genau verstanden und schauten nun ganz ratlos, was machen wir denn jetzt? Sollten sie vielleicht die Frau steinigen oder lieber der, der mit dem Finger in den Sand schrieb? Alle schauten ganz betroffen zum Boden und ohne ein Wort schlichen sie alle einer nach dem anderen nach Hause. Und durch ihr Schweigen, was sagen sie? Sie sagen, ja, es stimmt. Sie gestehen vor der Frau und vor Jesus, dass sie auch schuldig waren. Was ich ganz spannend finde, ohne einen Menschen bloßzustellen, ja? Ohne einen Menschen bloßzustellen, schafft es Jesus mit einem Satz, eine riesen aufgewühlte Menge zu beruhigen. Und nicht nur das, sondern zu beginnen, nachzudenken. Er kippt die Situation mit nur einem Satz. Da, wo ich mich selbst erkenne und merke, ich bin selber schuldig, wo ich mich selbst in meiner Armut erkenne und meine Schuld sehe, da beginne ich umzudenken, da wächst Barmherzigkeit und Verständnis. Und indem Jesus dieser Menge, dieser tobenden Menge begegnet, so begegnet, macht er nicht nur mundtot, sondern er baut eine Brücke, schafft Erkenntnis über sich selbst und auch für andere. Eine Atmosphäre, wir würden sagen, der Annahme. An diesem Tag wollte auf jeden Fall niemand mehr Steine schmeißen. Wenn wir mit den Fehlern, mit unseren eigenen Fehlern, unserer Not oder einfach nur mal mit dem Anderssein keine Angst vor Ablehnung haben müssen, sondern ein Zuhören und Verständnis und Offenheit spüren, dann können wir unseren Fehlern uns auch zuwenden, unserer Andersartigkeit auch besser ins Gesicht schauen, dann brauchen wir nicht leugnen und auch nicht hinter einer frommen Fassade verstecken. Schon vor ganz vielen Jahren, da erzählte mir mal jemand eine Geschichte vom Bischof und der Mönch. Kennt ihr jemand, Bischof und Mönch? Ich erzähle mal, wahrscheinlich kennt ihr die auch schon. Also vor 600 Jahren, zu einer Zeit, da das Mönchswesen in voller Blüte stand, hörte ein Bischof, der nun vom Heiligen Vater in Rom die Verantwortung für ein großes Kloster bekommen hatte, der hörte nun von einem seiner Mönche, dass er ein starker Trinker sei. Und dann beobachtete der Bischof diesen Mönch eine ganze Weile und ließ ihn dann zu sich holen. Und der reuige Mönch, der kam ganz klein vor den großen Stuhl des ehrwürdigen Bischofs und fiel auf sein Angesicht. Und darauf erhob sich dieser Bischof, kniete sich neben diesen reuigen Sünder und sagte, lieber Bruder, darf ich bei dir beichten? Dort, wo wir Verständnis und Annahme vermuten, dort werden wir uns hinwenden. Und auch um den richtigen Weg ringen. Dort entsteht Atmosphäre, in der ich wachsen kann. Im Falle von Sünde heißt ja Annahme nicht Zustimmung für mein falsches Verhalten. Versteht es nicht falsch. Wenn ich einen Sünder annehme, dann finde ich nicht gut, was er gemacht hat. Ich will nicht das Okay für meine Fehler erhalten. Aber ich will als Mensch drüber reden dürfen. Im Falle von Menschen, die anders denken, und ich denke da auch an die Michaela und Julius und an diese Geschichte, im Falle von anders sein und anders empfinden, gehört zu der Annahme aber auch ein Okay. Ein Okay der Gruppe. Du darfst so sein in unserer Gruppe und in unserer Welt, wie du bist. Neulich habe ich eine Postkarte wieder bekommen, so eine Papierpostkarte und da stand ein wichtiger Satz drauf. Und jetzt nur mal zum Mitschreiben, das ist der Höhepunkt der Predigt, ja? Dieser eine Satz, der Höhepunkt der Predigt, stand auf der Postkarte. Da heißt es, verurteile andere nicht, nur weil sie anders sündigen als du. Ich wiederhole nochmal, ja? Verurteile Menschen nicht, nur weil sie anders sündigen als du. Das ist so wie Jesu Satz, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Verurteile andere nicht, nur weil sie anders sündigen als du. Denk mal drüber nach. Da, wo wir dieselbe Sünde tun, da sind wir ganz, ganz still oder mit anderen sehr, sehr nachsichtig. Aufregen tun wir uns nur da oder verurteilen tun wir nur da, wo wir selbst keine Probleme haben. Ich kenne ganz viele Veganer-Leute, ja. Was rümpfen die immer die Nase, wie die anderen alle essen? Das meine ich. Wo ich selbst keine Probleme habe, da fange ich an zu urteilen. Aber wo ich selbst drinstecke, da bin ich still auf einmal, ja. Vor etwa 16 Jahren, da hatte ich in Flensburg, kennt ihr Flensburg, 24 Punkte im Strafverkehrssünderdatei-Register. 24 Punkte. Damals war bei 18 Schluss. Also mit 18 war der Führerschein weg. Und dann habe ich aber nochmal 6 Punkte obendrauf gelegt. Und dann war der Führerschein richtig weg. Und ich sage euch, ich habe viele Jahre nicht darüber sprechen können. Als Pastor ist es nicht gut, vor einer Gemeinde zu stehen und andauernd zu schnell zu fahren. Ich musste dann MPU machen. Kennt jemand MPU? Ja? MPU ist eine Abkürzung für, wofür steht das? Warst du auch schon mal da? Medizinisch-psychologische Untersuchung, genau. Das ist ein Psychotest. Und da wird geprüft, ob du überhaupt fähig bist, Auto zu fahren. Ich musste da also zur MPU ein Gutachten über mich erstellen lassen, ob ich den Führerschein wiederbekomme. Der war ja ganz weg. Und zu eurer Kenntnis, es gibt 3 Gründe, warum man zur MPU gehen muss. Einmal, weil man Drogen nimmt und Auto fährt. Zweitens mal, weil man Alkohol trinkt und Auto fährt. Und der dritte Grund ist immer, wenn man zu schnell gefahren ist, zu viel zu schnell gefahren ist. Und wenn man jetzt Alkohol und Drogen nimmt, dann kann man schnell beweisen, dass man das sein gelassen hat. Wenn man Haare hat, dann kann man die Haare abschneiden und dann kann man sehen, ob du Drogen genommen hast. Also kann man beweisen, ja? Und beim Alkohol, da machen sie spontane Kontrollen. Du musst zu der und zur Uhrzeit, wirst angerufen, Blutprobe nehmen. Da kann man genau sehen, hast du getrunken oder nicht. Man kann also die beiden ersten Gründe kann man beweisen und dann reumütig hingehen und sagen, ich habe jetzt 2 Jahre nicht getrunken, kriege ich meinen Führerschein wieder. Und wenn die Beweise stimmen, dann kannst du das machen. Wie ist das mit den Leuten, die zu schnell fahren? Wie beweisen die, dass sie ein neues Leben angefangen haben? Jeder Psychologe weiß, wer so eine Neigung hat zum Schnellfahren, der wird das nicht ändern. Auch wenn ich sage, ich werde mich bessern, schwierig. Also als ich da reinkam, wollte das wissen, eine lange Geschichte, nur ganz kurz, da kam ich einem Psychologen in dieses Zimmer da rein und der hatte auch eine Glatze. Und dann haben wir uns angelächelt, das war eine ganz besondere Atmosphäre. Und dann haben wir 20 Minuten gesprochen. Die erste Frage, die der Psychologe stellt, Herr Vogt, warum sind Sie heute hier? Und dann sagen viele, ja, ich bin voll abgezogen worden, die Polizei, voll ungerecht. Und das hört er sich 2 Minuten an und dann sagt er, gehen Sie wieder nach Hause, denken darüber nach, über die Frage. Durchgefallen. Kostet immer 300 Euro so ein Besuch, ja? Kann er wiederkommen. Und ich habe nachgedacht und ich habe das nicht gemacht. Ich wusste aus dem Christlichen, was macht man, wenn man Reue hat, dann bekennt man. Und dann habe ich dem gesagt, auf die Frage, Herr Vogt, warum sind Sie hier? Da habe ich gesagt, ich habe mehrfach eine Straftat getan. Und da hat er mich angeguckt, das hat er den ganzen Vormittag noch nicht gehört, dass jemand bekennt. Und so kamen wir ins Gespräch, hat mich für jeden Punkt in Flensburg, hat er mich gefragt, am 8. Februar 1900, so und so, was haben Sie da gemacht? Und dann kannst du sagen, weiß ich doch nicht, schon lange her. Oder du kannst sagen, nein, ich weiß, da war ich unterwegs zum Religionsunterricht, ich bin Pastor und ich war zu spät unterwegs. Ich bin gefahren, weil ich einfach die Kinder nicht warten lassen wollte. Ich hatte also irgendeinen Grund und das hat er eingesehen. Der Herr Vogt hat sich beschäftigt mit seinen Sünden. Und nach 20 Minuten sagte er mir, Herr Vogt, Sie kriegen Ihren Führerschein wieder. Da war ich froh, sehr froh. Aber was rede ich hier? In meinem Leben habe ich über 5.000 Euro Bußgelder bezahlt. Nur mal, um so einen Maßstab zu haben, ja? Und ich konnte lange Zeit meines Lebens nicht darüber sprechen, weil ich mich geschämt habe. Und da gibt es nicht nur Punkte und Euro für Bußgelder, da gibt es noch andere Themen. Jesus weiß das, wie Menschen Fehler machen und scheitern können und einfach nur anders sind und dann ins Kreuzfeuer der Ablehnung und der Verurteilung kommen. Und dann sind sie auf dieser Bank, angenommen, du bist nicht angenommen. Damals auf diesem Tempelplatz, da schafft es Jesus mit einem Satz, eine Meute von Henkern zur Einsicht zu bringen über sich selbst und auch eine Brücke des Verstehens und der Annahme zu bauen. Das war der erste Punkt, ja? Komme ich zum zweiten, was ich von Jesus lerne in dieser Situation. Jesus lässt niemanden im Regen stehen, sondern schenkt einen Weg, baut Zukunft und hat Hoffnung für diesen Menschen. Wie geht diese Geschichte aus? Jesus schreibt das so weiter in den Sand, er kriegt gar nicht mit, dass die alle abgezogen sind. Und jetzt war er mit dieser Frau alleine und er steht auf und fragt sie, wo sind denn die? Hat dich niemand verurteilt? Und die Frau ganz ängstlich, niemand. Dann sagt er, so verurteile ich dich auch nicht. Angenommen, du bist nicht angenommen, was macht Jesus mit verurteilten Menschen? Der vergibt. Jesus hätte ja werfen können mit den Steinen, meine ich. Er selbst hätte anfangen können, aber er schmeißt nicht. Jesus wirft nicht keine Steine und wirft der Frau auch nichts vor. Erstaunlich, oder? Also ich hätte ja erstmal eine Predigt gehalten über Ehe und wie man sich da verhält. Erstaunlich, Jesus wirft keinen Stein und er wirft dieser Frau auch nichts vor. Keine Vorhaltung, kein Moralpredigt, kein Verhaltenskodex für die Zukunft. Das Eingeständnis war für Jesus gar kein Problem mehr. Schon längst hatte diese Frau bereut. Doch niemand hatte sie ja gefragt. Alle hatten den Stab gebrochen, wollten Bestrafung und dass diese Ehebrecherin aus ihrer Mitte verschwindet. In Johannes 3,17 sagt Gott etwas über sich selbst. Gott sandte Jesus nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Jesus hatte Auftrag, Menschen nicht zu verurteilen, sondern sie zu retten. Gehst du manchmal morgens auf Arbeit oder in den Supermarkt mit dieser Haltung im Herzen, heute werde ich nicht verurteilen, sondern retten? Gehst du manchmal so aus dem Haus morgens? Verurteilen, lästern, hinterm Rücken reden, Menschen in Schubladen stecken, das geht ganz schnell. Wenn mir ein Jugendlicher mit grünen Haaren entgegenkommt, das sage ich immer so als Beispiel, da kommt mir ein Jugendlicher mit grünen Haaren entgegen. Oder jemand steht vor mir an der Ampel mit dem Auto und lässt das Auto dreimal absaufen, sodass ich dann bei Rot wieder stehe. Ich brauche manchmal 10 Sekunden, da habe ich Leute schon in eine Schublade gesteckt. Und wenn ich das mache mit der Schublade, dann fühle ich mich auch sowieso immer, ich bin okay, der andere ist nicht okay. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen zu verurteilen, sondern zu retten. Und so sagt er zu dieser Frau, so verurteile ich dich nicht. Du bist frei. Du hast Zukunft. Dein Leben geht weiter. Und er sagt, gehe hin, dein Leben geht weiter und sündige nicht mehr. Jesus schenkt dieser Frau ein Vertrauen. Er traut ihr zu, in der Zukunft ihren Weg zu finden. Geh hin, sie kann gehen und sie wird ihren Weg finden. Das traut er ihr zu. Ohne Kontrolle, ohne ein Versprechen abzulegen, er traut ihr Zukunft zu und schenkt damit auch Mut zu wachsen, zu reifen und sich zu verändern. Warum? Weil sie als Mensch im Mittelpunkt steht und nicht ihre möglichen Probleme. Deshalb kann sie auch wachsen. Begnadigung und Zutrauen und Vertrauen beflügeln. Jesus sagt, gehe hin, es gibt einen Weg für dich. Angenommen, du bist nicht angenommen. Ich komme jetzt langsam zum Schluss. Dann lass dir heute von Jesus etwas sagen, nämlich Ablehnung von anderen, weil es Jesus gibt, ist Ablehnung von anderen nie das Ende deines Lebens. Wenn du von anderen abgelehnt wirst, dann ist dein Leben nicht verloren. Als Menschen sitzen wir alle in einem Boot. Wir sind alle auf Augenhöhe. Jesus sagt, Leben als Menschen untereinander geht am besten, wenn ihr nicht verurteilt, sondern rettet. Menschliches Leben geht am besten, wenn ihr euch untereinander nicht verurteilt, sondern rettet. Und das brauchen wir, glaube ich, auch hier in Waldfriede. Nach der Zellteilung nicht verurteilen, sondern retten. Angenommen, du bist nicht angenommen, dann will Jesus zwei Schritte gehen. Erstens Brücken bauen, zwischen Menschen Verständnis schaffen, für sich selbst Verständnis schaffen, für andere Verständnis schaffen. Verurteile Menschen nicht, weil sie anders sündigen als du. Und zweitens, angenommen, du bist nicht angenommen, dann macht Jesus einen Neustart möglich. Geh hin. Da ist Vertrauen drin, dass wir, dass die anderen Veränderung möglich, die Möglichkeit zur Veränderung haben. Und da ist Vertrauen drin und Hoffnung drin für eine Zukunft. Dass Sündigen eben nicht ständig weitergeht, sondern Vertrauen und Liebe möglich ist. Nicht Steinigung ist der Weg, sondern den gegenseitigen Wunsch nach Zukunft. Gehe hin, sagt Jesus, und geh an seine Hand. Und weil das nicht so einfach ist, möchte ich heute mit einem Lied schließen. Mein Lieblingslied 2025. Wir haben damit schon dieses Jahr angefangen. Aber nach einem halben Jahr dachte ich, kann man das nochmal hören? Also nach einem halben Jahr und auch im Hinblick auf die Gemeindewahlen und damit so den Schritt 2, versteht ihr, also nach den Gemeindewahlen, den Schritt 2 unserer Zellteilung zu gehen, deshalb passt dieses Lied wieder. Das heißt, Herr, wenn nicht du. Herr, wenn nicht du den Wunsch in mich legst. Herr, wenn nicht du, gehe ich dahin. Herr, wenn nicht du, verliert mein Leben den Sinn. Mit diesem Lied möchte ich gerne abschließen. Amen.
Mit jedem Atemzug wird mir immer mehr bewusst, dass diese Welt voll Trug mir eigentlich zuwider sein müsste. Doch es ändert sich nichts, egal wie stark mein Wille ist. Mein Herz, es dreht nicht um, wenn du mir nicht gnädig bist. Nicht du. Wunsch in mich legst. Herr, wenn nicht du, geh ich dahin. Herr, wenn nicht du, verliert mein Leben den Sinn. Mit jedem Herzensschlag wachen Wünsche in mir auf, doch schon am nächsten Tag beenden sie ganz spurlos ihren Lauf. Nein, es ändert sich nichts, denn meine Hände bleiben still. Ich schaffe es nicht zu tun, das, was ich eigentlich will.
Es gibt ein Lied in unserem Liederbuch, die 391, das heißt, wo ich auch stehe, du warst schon da. Das ist etwas, wo Jesus zu uns spricht. Egal, wo du stehst, angenommen, nicht angenommen, da, wo ich auch stehe, wo du stehst, da sagt Jesus zu uns, da war er schon da. Und dieses Lied möchte ich mit euch zusammen singen und dann beten wir zusammen. Vater im Himmel, wir stehen vor dir hier als Menschen, die du liebst. So bedingungslos liebst, dass wir das kaum aushalten können. Herr, ich möchte dir danken für jeden, der gekommen ist, um dein Wort zu hören und von dir Mut und Kraft zu bekommen für unseren Alltag. Du bist nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten, und du gibst uns das als Auftrag, als deine Nachfolger mit. Bitte dich, Herr, dass wir selbst niemals in der Mitte stehen und andere mit dem Finger auf uns zeigen, und dass wir selber auch nie in diesem Kreis stehen und mit dem Finger auf andere zeigen. Herr, schenk uns ganz viel von deiner Liebe und Weisheit auch für die kommende Woche. Danke, dass du uns liebst und vergibst und einen neuen Weg schenkst. Amen. Wir singen jetzt unser Segen.